Nun, da wir einander seit langem kennen, hat diese Person das von mir akzeptiert. In der Lebenszeit von Hiob, und das war Jahrtausenden in der Vergangenheit, vielleicht haben Leute zu Hiob gesagt, vor allem Hiob, bleiben Sie gesund. Und das war für seinen, sagen wir mal, 70. Geburtstag, als er 70 Jahre alt war. Da sind Dinge losgegangen, die eigentlich ganz schlimm waren. Haben die Leute damals gesagt, Hiob vor allem, bleiben Sie gesund. Innerhalb ein paar Monaten, es wird nicht genau gesagt in dem Buch, hat Hiob auf einem Schlag sein ganzes Haben und seine ganze Familie verloren. Beim nächsten Schlag hat er seine Gesundheit verloren. So ein erbärmliches Schicksal haben nur die wenigsten Menschen erlebt. Drei alte Freunde machten eine Reise, um Hiob zu besuchen und ihn zu trösten. Als sie ihn von Ferne sahen, waren sie schockiert. Eine Woche saßen sie mit ihm und sprachen kein Wort. Es gibt nur wenig Leute, die solches Missgeschick erlebt haben, wenn überhaupt. Die drei Freunde glaubten, was viele Menschen heute glauben. Alles Unglück kommt durch Bosheit. Entweder was du getan hast oder was jemand zu dir getan hat. Schlussfolgerung, Hiob, du hast gesündigt. Bekenne es nur und es wird dir leichter ergehen. Das Problem war, Hiob könnte selber nicht herausdenken, was für eine Sünde in seinem Leben sein Schicksal verursacht hat. Und dann ist Kapitel 14 ein Wendepunkt in diesem Buch. Hiob ist satt von der Heuchelei von seinen Freunden. Die reden, als ob sie etwas wissen, aber nichts wissen. Er wendet sich an Gott und er redet zu Gott. Schließlich möchte er von Gott hören, warum dieses zu ihm geschehen ist. In dieser Rede stellt er den Schicksal des Menschen dar. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt. Und wie der Schatten flieht er und kann nicht bestehen. Was wir eigentlich in dieser Zeit besonders erleben. Und dann sagte er in Verse 11 und 12, die Wasser verrinnen aus dem Meer und der Fluss trocknet aus und versiegt. So legt der Mensch sich hin und steht nicht wieder auf. Bis der Himmel nicht mehr ist, erwacht er nicht. Und wird nicht aufgeweckt aus seinem Schlaf. Viele Menschen haben Ähnliches geschrieben. Aber gerade in der Mitte von Hiobs Klagelied kommt eine Frage. Und was für eine Frage? Und jetzt brauchen wir ein bisschen Hilfe von unseren Technikern, damit wir das sehen. Danke. Eigentlich sind wir weit hervorgerückt. Und hier ist die Frage von Hiob. Und was für eine Frage. Wenn ein Mann stirbt, wird er wieder leben? Von dem ersten Menschen bis zu seiner Lebenszeit, wir sprechen von Jahrtausenden, sind alle Menschen gestorben und blieben gestorben. Der Mensch wird nicht wieder leben. Man merkt von dem Satz vorher und von dem Satz nachher, dass Hiob die Hoffnung äußerte, dass es sein mag, dass vielleicht steht ein Mann wieder auf. Das ganze Leiden wäre ertragbar, wenn es ihm nur zuversichert sein könnte, dass der Tod seine Existenz nicht ganz beendet. Dieser Versuch nach Hoffnung, die verschwindet denn plötzlich in Hiobs Buch. Und doch ein Berg stürzt ein, zerfällt, und ein Fels rückt fort von seiner Stelle. Wasser zerreibt Steine, seine Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. So machst du die Hoffnung des Menschen zunichte. Du überwältigst ihn für immer, und er geht dahin. Sein Gesicht entstellst du und schickst ihn fort. Kommen seine Kinder zu Ehren, er weiß es nicht, und werden sie gierig oder gering, er achtet nicht auf sie. Sein Fleisch fühlt nur noch für sich selber Schmerz, und seine Seele trauert nur um sich. Das Leben endet halt. Diese Frage wird in diesem Buch sogar von Gott nicht beantwortet, wohl aber durch das Alte Testament durch. Und schließlich von Jesus selbst wird diese Frage besonders beantwortet. Wenn ein Mann stirbt, wird er etwa wieder leben? Wir finden im Alten Testament, dass Abraham an die Auferstehung glaubte. Und er wurde mit seiner Frau begraben in der Hoffnung, dass diese Auferstehung kommt. Sein Enkel Josef befahl die Israeliten, dass sie eines Tages seinen Sarg aus Ägypten nach Kanaan transportieren, weil er an Gottes Verheißung zu Abraham glaubte, dass sie das Land ererben werden. David schrieb im Psalm 16 und Vers 9 über sein Tod: Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. In der Zeit und in dem Dienst von Elia und Elisa wurden drei Leute, die starben, wiederbelebt, mussten wieder sterben, aber sie wurden aus dem Toten wiederbelebt. Im Buch von Jesaja, Kapitel 26 und Vers 19, bringt Gott seine Antwort auf Hiobs Frage zum klaren Ausdruck. Oh, danke. Zum klaren Ausdruck. Deine Toten werden lebendig. Meine Leichen werden wieder auferstehen. 200 Jahre später sagte Gott zum Prophet Daniel: Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwecken. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande und zur ewigen Abscheu. Wozu das Leiden? Geoffrey Chaucer schrieb 1200 nach Christus: Die Welt ist eine Straße voll von Leid. Und wir sind Pilger, die sich darauf ergehen. Und wenn alles endet mit dem Tod, ist das dann etwas besser als ein schlechter Witz? Leiden und sterben, leiden und sterben, leiden und sterben. Die gläubigen Juden waren überzeugt, dass sie eine Antwort auf Hiobs Frage: Wir werden am Ende des Tages auferstehen. Eine Antwort auf Hiobs Frage hatten gläubige Juden. Wir lesen in Daniel, ich wiederhole, und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Und in diesem Bild von der Mitte Jerusalems ostwärts ausschauen, sieht man eine Menge von Graben von Juden. Warum Graben? Übrigens, der Jude typischerweise mag keine Einäscherung, weil in ihrer Kultur glauben sie an die Auferstehung. Und deswegen haben sie die Menschen auf normale Weise begraben. Und hier ist die Verheißung, die sie glaubten, aus Daniel Kapitel 12. Aber es gibt zwei Seiten von dieser Auferstehung. Die einen zu ewigem Leben und die anderen zu Schande, zu ewigem Abscheu. Es gibt Menschen, die überhaupt nicht daran glauben, auch in so einem christlichen Land. Zwei Auswirkungen. Die Gräfin Henriette von Rühling, die in Hannover lebte und 1782 starb, war in ihrer Lebenszeit von der Aufklärung überzeugt, und dass es keine Auferstehung gibt. Und deswegen hat sie, als sie starb, den Befehl gegeben, dass ein ganze Platte Granit darauf hingelegt wurde und dann, dass alle Steine mit Eisen zueinander befestigt werden und dann darüber geschrieben: Dieses auf ewig gekaufte Begräbnis darf niemals geöffnet werden. Da sie nicht an die Auferstehung glaubte und interessanterweise in weniger als 100 Jahren sproß ein Buchensprößling durch diesen Steinen mit so viel Macht, als der Baum gewachsen ist, wurden die Befestigungen gesprengt. Es gibt doch eine Auferstehung. Die einigen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Jesus Christus wurde in eine Nation geboren, zu der viele an die Auferstehung glaubten. Er weckte die Hoffnung von vielen auf. Wenn das der Fall war, warum war es so schwierig für seine Jünger, an seine Auferstehung zu glauben? Denn sie waren nicht wie die Athener, die, als sie von der Auferstehung hörten, den Apostel Paulus, die Athener, den haben sie ausgelacht. David Hume, ein Philosoph der Aufklärung, übte die gleiche Denkweise, die die Athener hatten, als er sagte: Jesus ist nicht auferstanden, weil tote Menschen auferstehen nicht. Nein, die Jünger glaubten an eine Auferstehung. Die Antwort ist in Johannes 11, Vers 25 zu finden und in diesem Bibelstelle sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da glaubt und lebt, wird nimmer sterben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jetzt möchte ich, dass wir zu einem wichtigen Text in Lukas Evangelium, Kapitel 24 kommen. Und ich möchte euch bitten, eure Bibel mal aufzuschlagen und mit mir dieses zu folgen. Und ich möchte die ersten 9 Verse aus dieser Bibelstelle mal vorlesen. An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die voll riechende Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie drüber in Verlegenheit waren. Siehe, da standen 2 Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und aus des Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Ich möchte diese Vers noch einmal vorlesen. Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände der sündigen Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am 3. Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den 11. und den übrigen allen. Warum sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Jesus hat den Tod besiegt. Er musste nicht warten bis am Ende der Tage. Er hat den Tod bereits besiegt. Er ist die Auferstehung und das Leben. Dieses Bericht hat die Mehrheit von den Jüngern nicht überzeugt. Und jetzt möchte ich weiterlesen in Lukas Kapitel 24 und Vers 13. Und siehe, 2 von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus sie selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Die 2 haben das Wort Gottes geglaubt und an Jesus geglaubt, aber sie haben das Bericht, das sie gehört haben, Jesus ist auferstanden. Das haben sie nicht geglaubt. Geht's weiter vielleicht? Danke. Und als Jesus zu denen sprach und fragte, warum sie so niedergeschlagen waren, hat einer mit Namen Kleopas zu ihm gesprochen, Vers 18, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazaräer, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihnen die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt wurde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei allem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagen, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebte. Die zwei Männer, sie haben ihren Glauben nicht verloren, sie haben ihre Hoffnung verloren. Die zwei haben geglaubt, dass Jesus der Messias war. Sie haben ihren Glauben auf den Schriften basiert. Sie waren aber ziemlich selektiv, welche Schriften sie akzeptierten. Der Messias musste sterben. Es gab keinen anderen Weg zur Herrlichkeit. Denn durch den Tod Christi könnten Sünde vergeben und überwunden sein. Nur durch seinen Tod. Das musste zuerst geschehen. Und die Bibel sagt, ab diesem Punkt fing Jesus an, denen dieses zu erklären. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Ganz durch die Bibel hat er denen gebracht, und was für eine Lektion zu erfahren. Jesus selbst hat das ganze Alte Testament denen ausgelegt. Wie lange das Gehen dauerte, wissen wir nicht. War das eine Stunde, war das zwei Stunden, als sie unterwegs waren, oder vielleicht ein bisschen länger? Jesus hat das Alte Testament ausgelegt und erklärt. Das Alte Testament lehrt uns, der Messias muss zuerst sterben und danach auferstehen. Es ist halt bereits da. Und jetzt möchte ich zu uns kommen. In unseren Zeiten, da gibt es ganz viele deprimierende Nachrichten. Und wir sind nicht durch, wir sind nicht raus, ob es Licht am Horizont gibt, das hoffen wir sehr. Aber wir gehen jetzt einen langen Weg des Leidens. Ganz Deutschland, ganz Europa, praktisch die ganze Welt. Bevor wir zu diesen Tagen gekommen sind, vor 5 oder 4 Jahren habe ich eine MNIT-Umfrage gelesen. Es hat herausgestellt, dass 80% der jungen Leute in Deutschland, das heißt bis 29 Jahre alt, kein Bedürfnis aus einem österlichen Gottesdienst, Besuch überhaupt spürten. Viele wissen überhaupt nicht, um was es geht, so die Umfrage. Und davor gab es auch eine Umfrage, Shell, deutsche Shell, die herausgestellt hat, diese Altersgruppe sieht die Zukunft eher düster vor. Und ich denke, heute gibt es ganz viele Leute, ob jung oder alt, die das Leben so betrachten. Was ist am Horizont? Es sieht nicht so positiv aus. Wir aber, wir haben eine Botschaft für diese Leute. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, der Mensch, der an Jesus glaubt, wenn er stirbt, wird wieder leben. Nicht nur Seele, sondern Seele und Körper wird leben. Und die Bibel sagt, auch in diesem von Jesus, gerade in der Bibelstelle, und wer da lebt und an mich glaubt, wird nimmer sterben. Das heißt, es wird manche Menschen geben, die so lange leben werden, bis Jesus wieder kommt, und sie werden nicht sterben müssen. Das könnte heute sein, es könnte morgen sein. Es könnte in ein paar Jahren sein oder 100 Jahren, aber auf jeden Fall, wenn Jesus wiederkommt, die, die an ihm glauben, werden von ihm aufgenommen und er wird sie mit ihm nach Himmel nehmen. Aber vorher, die, die bereits gestorben sind, ihre Leichen werden auferstehen. Und sie werden Leib und Seele mit Jesus sein. Martin Luther betonte, der Tod und die Auferstehung waren um unseretwillen. Jesus musste nicht für sich selbst sterben, wie wir am Freitag gehört haben. Jesus ist für dich auferstanden, damit du rechtfertigt wirst. Römer Kapitel 4. Jesus starb, Jesus ist auferstanden und er hat es für dich getan. Und die Frage ist, hast du Jesus angenommen, derjenige, der für dich und deine Sünden gestorben ist und wieder auferstanden? Und wenn du Jesus Christus kennst, das ist die Hoffnung für uns. Egal in welcher Lage wir stehen, leben, kommt es uns düstern vor. Sogar als Christen manchmal ist das der Fall. Es gab sogar, und ich spreche wieder von Martin Luther, es gab eine Zeit, da er sehr deprimiert war. Und die Zukunft sah ihm düster aus. Alles um ihn herum interpretierte er ganz negativ. Und auf einmal ist etwas ihm aufgefallen. Und er sagte laut, vivit, vivit. Er lebt, Jesus Christus lebt. Und das macht alles anders. Das ist unsere Botschaft als Christen. Das ist unsere Hoffnung als Christen. Er lebt, Jesus Christus lebt. Amen. Vater, danke für deinen Heilsplan und danke, dass unser Herr, obwohl er starb, nicht im Grab blieb. Er ist auferstanden. Wir ehren dich, Herr Jesus Christus, der auferstandene Herr, und wir freuen uns auf den Tag, da wir uns mit dir einigen werden. Wir werden dich sehen und wir werden mit dir für immer zusammen sein. Wir beten im Namen Jesu. Amen.